davor, aber so.
Hallo, Test? Okay. Ja, ich glaube, ich fange mal an. Es ist jetzt irgendwie einigermaßen Zeit. Ich bin Sandro Geiken, komme aus Zürich jetzt gerade, bin Wissenschafts- und Technikphilosoph und habe mich ziemlich lange mit philosophischen Grundlagen der Quantenmechanik beschäftigt, wurde jetzt von Tim mal gebeten, hier ein bisschen was dazu vorzutragen. Ich mache heute mal eine Kurzvorstellung für Nichtphysiker, so eine ganz, wie angekündigt, wenn man mal auf einer Stehparty gefragt wird, dass man ein bisschen posen kann. Ein bisschen eine intuitive Einführung in so ein paar Grundeigenschaften und Theoriestrukturen. Und morgen mache ich dann nochmal was für, muss ich gleich Werbung machen dafür, Quanteninformationstheorie. Da geht es dann nochmal um das EPR-Phänomen, das Sie hier vielleicht vermissen würden. Das kommt morgen dran, weil es dann auch in dem Kontext von Informationstheorie ziemlich eng steht. Also der Vortrag morgen ist auch völlig disjunkt von dem hier, man kann ihn also ganz gut separat noch sehen. Da wird nichts wiederholt von dem, was ich heute bringe. Okay, Quantenmechanik wurde 1900 von Max Planck begründet. Das ist der nette junge Herr hier vorne. Und zwar ging es damals um die Hohlraumstrahlung. Das war um 1900 rum ein relativ ungelöstes Problem in der Physik. Eigentlich war die Physik zu diesem Zeitpunkt der Meinung oder der Auffassung von sich selber, dass sie jetzt schon relativ abgeschlossen wäre. Von Planck selber gibt es eine Anekdote, dass einer seiner Professoren ihm bei Studienbeginn gesagt hätte, es hätte eigentlich gar keinen Sinn mehr, Physik zu studieren, da wäre schon alles fertig und er sollte seine Zeit besser an was anderes verschwenden. Er hat es dann zum Glück nicht gemacht, hat sich dann irgendwann mit dem Problem der Hohlraumstrahlung beschäftigt, heißt auch Problem der schwarzen Strahlung. Und dabei geht es um das Verhalten eines idealen Absorbers, also eigentlich im Grunde genommen um schwarze Körper, die Licht vollkommen absorbieren und wo dann irgendwann eine Wärmestrahlung austritt. Das wird idealisiert immer durch so einen Hohlkörper wie diesen hier. Man macht da so ein ganz kleines Loch in irgendwie eine große Schachtel und geht dann davon aus, dass sich irgendwann innerhalb dieses Körpers, weil halt relativ viel Strahlung eintritt, aber fast gar keine Strahlung austritt, die Strahlung wird halt innerhalb des Körpers vielfach reflektiert und dass sie wieder rauskommt, ist relativ unwahrscheinlich. Und wenn man halt den Außenkörper auf einer konstanten Temperatur hält, dann setzt sich irgendwann da drin so eine gewisse Energiedichte zusammen, die man dann halt in Betrachtung, in Abhängigkeit zur Wellenlänge und zur Temperatur des Körpers betrachten kann. Die Energiedichte wird einfach dadurch hergestellt, dass das einstrahlende Licht die Elektronen der Wandatome zum Schwingen bringt. Das gibt dann so eine harmonische Oszillation und diese Schwingungen der ganzen Wandatome harmonisieren sich irgendwann und dann hat man so eine gleichmäßige Strahlung, die dann rauskommt. Eine Wärmestrahlung, das ist halt die Hohlraumstrahlung. Und das Problem um 1900 war, also diese Energiedichte, und das Problem um 1900 war halt, dass es für diese Energiedichte keine wirklich ableitbare Formel gab. Man hatte zwar die Maxwell'schen Gesetze für Licht und elektromagnetische Strahlung, man wusste auch mit Wandatomen Bescheid, mit harmonischen Oszillatoren, aber trotzdem ließ sich irgendwie kein Modell konstruieren, keine Theorie finden, wie man denn jetzt wirklich diese Hohlraumstrahlung erklären könnte. Es gab halt zwei Modelle. Das eine ist das Wien'sche Strahlungsgesetz. Das war gültig für niedrige Wellenlängen, hat dann aber bei höheren Wellenlängen versagt. Und das andere war das Rayleigh-Jeans-Strahlengesetz. Das war gültig für hohe Wellenlängen, hat aber im Bereich von niedrigen Wellen gab es da die sogenannte Ultraviolettkatastrophe. Da wurde halt alles, das sehen Sie hier, das ist hier der die Rayleigh-Jeans-Voraussage und die geht halt für niedrige Wellenlängen in den Bereich unendlich und es geht halt nicht, es müsste halt eine unendliche Energiedichte quasi in diesem Körper sein. Und ja, das observierte Spektrum, was man halt beobachten konnte, das wich halt von diesen beiden Voraussagen ab und keiner wusste irgendwie, wie man das richtig erklären konnte. Und Max Planck hat dann tatsächlich 1900 die Erklärung gefunden. Und zwar bestand die einfach darin, im Grunde genommen war das ein Rechentrick von ihm, wenn man halt davon ausgeht, dass sich die Energie zwischen den Wandelektronen und der Strahlung in diesen Schwingungen nur in ganzzahligen Vielfachen austauschen kann, dann kriegt man plötzlich, und das hat er halt eben, diese Idee hat er halt genutzt, um damit die Rayleigh-Jeans-Formel zu modifizieren. Und dann kriegt man plötzlich eine Formel, die halt tatsächlich für verschiedene Temperaturen, hier sehen Sie Kelvin-Temperaturen, die für verschiedene Temperaturen des Außenkörpers dann die richtige Strahlungskurve voraussagt. Und also dieses Planck'sche Strahlungsgesetz war dann tatsächlich eine große Sensation, weil es also wirklich mit sehr großer Genauigkeit diese Energiedichte voraussagen konnte. Allerdings war die Konsequenz natürlich relativ gewaltig. Und zwar bedeutet die Einführung dieser Idee, dass sich Strahlung nur in ganzzahligen Vielfachen austauschen kann, so eine Quantelung von Energie. Nämlich, dass alles nur in diskreten Paketen von Energie nur in diskreten Paketen absorbiert oder emittiert werden kann. Und es gibt eben keine kontinuierlichen Spektren. Und das heißt, es gibt auch in der gesamten Natur keine kontinuierlichen Vorgänge, keine kontinuierlichen Energien. Und das war natürlich was den damaligen Vorstellungen sehr zuwiderlief, was auch unseren Vorstellungen von Energie sehr zuwiderläuft, dass es halt eben nichts Kontinuierliches gibt, sondern dass sich alles nur in Stufen abspielt in der Natur. Also zumindest auf dieser atomaren Ebene, da will ich gleich noch zu kommen. Tatsächlich wurde Planck nach dieser Entdeckung relativ häufig noch verlacht von seinen Berliner Kollegen. Da wurde er ziemlich verspottet. Er selber war auch sehr unglücklich mit seiner Entdeckung und hat immer gehofft, er würde irgendwas anderes finden, bis dann 5 Jahre später Albert Einstein das Planck'sche Wirkungsquantum nutzte, um den Fotoeffekt zu erklären. Das ist eben noch eine andere Geschichte, will ich jetzt nicht darauf eingehen. Und damit hat er dann bewiesen, dass man tatsächlich mit diesem Planck'schen Wirkungsquantum viele Prozesse, die mit Licht zu tun haben, mit Elementarteilchen, sehr effizient erklären kann. Das war übrigens das, wofür Einstein auch den Nobelpreis bekommen hat, 1905, nicht für die Relativitätstheorie. Das ist also der Beginn und das Charakteristikum der Quantenphysik, das Planck'sche Wirkungsquantum H. Das ist die Zahl H. Die Quantenmechanik ist dann die Physik, in der dieses Wirkungsquantum von Planck relevant ist. Das Wirkungsquantum heißt halt so, weil es die Dimension Wirkung hat. Und es ist eben sehr, sehr klein, wie Sie sich denken können. Und deswegen ist es halt in größeren Makroprozessen, wenn ich jetzt hier das irgendwie fallen lasse, dann ist das Wirkungsquantum nicht so furchtbar relevant. Aber wenn ich halt Elementarteilchenprozesse habe oder in atomaren Dimensionen mich bewege, dann wird das Wirkungsquantum relevant und man muss dann halt eben andere Formeln berechnen und kommt zu einer ganz anderen Physik mit ganz fundamental anderen Eigenschaften, die halt bis dahin noch unbekannt waren. Der Begriff Quanten kommt von Quanta, das heißt wie viel, das war einfach diese Vorstellung, dass das immer nur in abgepackten Einzelnen vor sich geht. Und die typischen Massen der Quantenmechanik sind 10 hoch minus 30 Kilo bis 10 hoch minus 25 Kilo. Typische Linearabmessungen liegen zwischen 10 hoch minus 15 bis 10 hoch minus 19 Meter. Kann man sich halt nicht mehr vorstellen, aber es ist halt echt sehr klein. Ja, dann, was man dann entdeckt hat, als man sich dann näher mit dieser Welt beschäftigt hat, der Elementarteilchenphysik, war dann, dass es da noch eine ganze Menge fundamentaler anderer Eigenschaften gab als in der klassischen Welt. Eine fundamentale Eigenschaft, die halt sehr gewichtig ist und überall eine Rolle spielt, ist die Welle-Teilchen-Dualität. Ein relativ neues Phänomen. Da werde ich Sie jetzt mal ein bisschen im Detail intuitiv ranführen, weil man muss sich da ein bisschen einleben quasi. Das Standardexperiment, was man benutzt, um das zu illustrieren, ist der Young'sche Doppelspalt. Das ist ganz einfach so ein Versuchsaufbau. Da hat man so einen Schirm hinten, man hat eine Blende mit zwei Spalten drin, für die man auch abwechselnd zumachen kann und man hat so eine Quelle, die halt entweder klassische Teilchen aussendet oder also sowas wie Tennisbälle oder halt eben Wellen oder halt eben auch Elementarteilchen wie Elektronen oder Photonen. Wir machen jetzt mal dieses Experiment mit dem Young'schen Doppelspalt. Ein erstes Experiment mit Makroteilchen. Normalerweise die Physiker nehmen da immer gerne Kugeln, deswegen gab es auch diese Animation im Netz dafür. Also wir haben jemanden, der mit Kugeln durch einen Doppelspalt auf eine Wand schießt. Und was dann immer von Interesse ist, ist die Intensität, die dann hinten ankommt. Also wie viele Kugeln sozusagen. Dazu nimmt man halt so einen Detektor, man kann ganz viele Detektoren noch daran anbringen, die dann halt eben messen, wie oft irgendwelche Kugeln an bestimmten Stellen ankommen und man kann dann durch diese beiden Spalte schießen. In dem ersten Versuch kann man dann erstmal einen Spalt zumachen und mit dem Maschinengewehr hier rauf und runter schießen an den Spalten vorbei und man merkt dann, dass es hier so eine Häufigkeitswelle gibt, so eine Gauss-Kurve, das halt hier da, so wie man sich das auch vorstellt, halt eben in dieser Richtung, wo es am ehesten durchgeht, das hat man halt die höchste Häufigkeit. Dann in einem zweiten Versuch macht man einfach den anderen Spalt, den einen Spalt zu und den anderen auf und man hat genau die Gauss-Kurve eben dann wieder auf der anderen Seite. In einem dritten Versuch macht man jetzt beide auf und das Ergebnis ist jetzt nicht besonders überraschend, man hat halt dann beide Gauss-Kurven auf einmal und kriegt dann so eine übergeordnete Gauss-Kurve, wenn man das irgendwie mittelt. Das ist mit klassischen Teilchen ziemlich erwartungsgemäß das, was man sich vorstellt, wenn man so einen Versuch durchführt. Jetzt mit Wellen. Wellen verhalten sich jetzt eben anders. Man kann das jetzt erstmal in einem mit klassischen Wellen sozusagen machen. Das einfachste Modell für klassische Wellen ist halt eben Wasserwellen. Macht man einfach so eine Quelle, man kann sich da so lustige Kästen bauen, die dann halt eben so ein Wasserbecken, wo dann halt so eine Quelle rumpulst, die dann so Wellen durch das Becken schickt und dann macht man so einen Doppelspalt und kann dahinter dann Detektoren aufbauen, die halt messen, mit welcher Intensität die Wellen durch diese Spalte kommen. Auch hier machen wir erstmal einen Spalt zu und einen Spalt auf. Die Intensität ist dabei genau so eine Gauss-Kurve wie bei den Kugeln. Hier kommt es halt zu Beugung, das nennt man Beugung in der Physik, wenn die Wellen halt quasi auf diesen Spalt treffen und dahinter wieder so halbe Kugelwellen bilden. Das ist was, was ihr alle kennen aus der Badewanne oder sonst woher. Das gleiche ist, wenn man wieder den einen Spalt zumacht, den anderen auf, man kriegt halt genau die gleiche Intensitätsverteilung durch diese Beugungsphänomene, kommen halt hier am meisten an und am Rand ein bisschen weniger Intensität, weil die halt den kürzesten Weg auch haben und man hält die gleiche Gauss-Kurve. Und was jetzt allerdings passiert, wenn man beide Spalte aufmacht, ist ein Wellenphänomen. Ein ganz spezifisches. Man erhält nämlich nicht diese übergeordnete Gauss-Kurve einfach durch Addition der beiden Gauss-Kurven. Was habe ich da? Nee. Okay, das funktioniert nicht. Was jetzt passiert, wenn man beide Spalte aufmacht, ist, dass sich diese Kugelwellen in der Mitte wieder treffen und sich teilweise überlagern, und dadurch kriegt man hier hinten ein ganz anderes Muster. Das liegt an der Interferenz. Das ist einfach was, was Sie auch alle kennen, wenn sich Wellen halt überlagern, dann gibt es halt so Bereiche, wo die in Interaktion miteinander treten, und da, wo halt Wellenberge auf Wellenberge treffen, verstärken die sich, wo Wellentäler auf Wellentäler treffen, verstärken die sich auch, gehen halt nach unten und gleichen sich auch aus. Und das führt halt dazu, dass Wellen sozusagen miteinander verschmelzen und als eine gemeinsame Welle fortfahren. Das geht auch nicht. Und dadurch kriegt man halt diese Interferenzmuster. Also es gibt dann halt nachher, wenn diese gemeinsamen Wellen am Schirm auftreffen, gibt es halt Auslöschungen dazwischen, wo die Wellen sich halt getroffen haben und wo halt genau ein Berg auf ein Tal getroffen ist. Dann nivelliert sich das dann auf so eine Nullebene. Und dann gibt es auch Verstärkungen. Und man kriegt dann halt diese ganz typische charakteristische Struktur für Wellen. Das ist aber eben halt was nur bei Wellen auftritt. Jetzt in einem weiteren Experiment kann man jetzt die Elektronen nehmen. Kann man halt so eine Elektronenquelle nehmen. Irgendwas, was man da ganz einfach machen kann, ist einfach eine Leiterplatte erhitzen. Da kriegen dann die Elektronen irgendwann so viel kinetische Energie, dass sie ihr Potenzial überwinden können und schießen dann da raus. Das kann man auch so beliebig fein machen, dass man einzelne Elektronen auch erhält. Laser zum Beispiel ist auch so ein Device, das auf so einem Prinzip beruht. Und man kann es halt eben so fein machen, dass man wirklich die Elektronen stückweise da rausschießt. Man kann dann auch hinten auf dem Schirm wieder so einzelne Detektoren, beispielsweise irgendwelche Membranen anbringen, die dann auch tatsächlich klicken und die einzelnen Aufkommen registrieren von diesen Elektronen. Was man jetzt natürlich erwartet, weil es ja Teilchen sind, die man durchschießt, und man merkt halt eben auch, wenn sie hinten auf dem Schirm ankommen, dass sie tatsächlich einzeln klicken. Also man hört dieses Geräusch und sieht auch Lichtblitze. Und dadurch würde man jetzt natürlich erwarten, dass hier das Kugelmuster erscheint, weil die können ja nur entweder dadurch oder dadurch, und dann wird da das ja gerade geschossen werden oder so halt eben rauf und runter geschossen werden, müsste sich eigentlich das gleiche Muster ergeben. Was allerdings jetzt passiert, ist Folgendes, und zwar man schießt die jetzt stückweise durch diesen Spalt, und das ist jetzt mal so, das ist zum Beispiel jetzt eine Intensitätsverteilung bei 10 Stück, bei 25 Stück, bei 100 Stück. Und bei 1000 Stück. Und das Erstaunliche, was man jetzt sehen kann, ist, dass man hier ein Interferenzmuster erhält. Das heißt, man hat hier eigentlich keine gerade Gauss-Kurve oder zwei kleine Gauss-Kurven, die sich dann zu so einer geraden Gesamtkurve zusammensetzen lassen, sondern man hat hier ein ganz eindeutiges Interferenzmuster. Das ist etwas Seltsames, weil wir ja wissen, dass die Elektronen einzeln ankommen. Na, läuft das jetzt mal? Nee. Man sieht eben auch auf den Verteilungen später, dass die tatsächlich alle einzeln geklickt haben und dass sie aber trotzdem hier zwischen diese Aussparungen zeigen. Und das heißt, dass die Teilchen, obwohl sie einzeln als Teilchen da durchfliegen, ein Wellenverhalten haben. Das heißt, sie interagieren hinter dem Schirm wie Wellen. Das heißt, sie haben quasi interagieren auch mit sich selber. Das Erstaunliche ist halt eben auch, wenn man Elektronen jetzt wirklich einzeln da durchschießt und man kann ja halt eben den Strahl auch so einstellen, dass die eine sehr lange Zeit brauchen, bis sie da durchfliegen. Und dann kann man auch tatsächlich beobachten, dass dieses Interferenzmuster immer noch auftritt. Und das heißt, dass die Teilchen tatsächlich mit sich selbst interagieren. Das ist jetzt was man sich so klassisch nicht so vorstellen kann. Wie soll so ein Teilchen mit sich selbst interagieren können? Und das ist eben das, was die Welle-Teilchen-Dualität ausmacht. Quantenmechanische Teilchen zeigen halt eben Wellenverhalten. Es kommt zur Interferenz. Und Teilchenverhalten gleichzeitig, also dieses einzelne Ankommen. Das bedeutet, dass diese Welle-Teilchen-Dualität eine ganz fundamentale Eigenschaft ist in der Natur, die für alle Teilchen gilt. Und alles ist gewissermaßen gleichzeitig Welle und Teilchen. Und das gilt zum auch für Photonen. Das ist halt eben der Beweis, den Albert Einstein mit dem fotoelektrischen Effekt gemacht hat. Also ob ich jetzt Elektronen da durchschicke oder Photonen, von denen man ja, weil sie halt Licht sind, noch eher Wellenverhalten erwartet. Alles ist eben gleichzeitig Welle und Teilchen und hat halt eben manchmal mehr den einen und mehr den anderen Aspekt, je nachdem, was man misst. Aber im Grunde genommen, also zum Beispiel, wenn ich jetzt wenn die Teilchen auf dem Schirm ankommen, dann habe ich quasi den Teilchenaspekt gemessen, wenn sie da auftreffen. Und wenn sie durch den Schirm durchgehen, dann haben sie aber noch mehr so den Wellenaspekt. Die Schwierigkeit ist jetzt natürlich, wie soll man das irgendwie sich vorstellen? Und die Physiker sind jetzt inzwischen zu dem Stand gekommen, dass man sich diese Materiewellen, nennt man sie auch Materieteilchen, Elementarteilchen, als Wahrscheinlichkeitswellen vorstellt. Und zwar kann man sich das hier an der Kurve auch nochmal plausibel machen. Und zwar geht es eigentlich eher darum, die Teilchen kommen ja einzeln auf, aber trotzdem verteilen sie sich während des Prozesses so, als hätten sie irgendwie Wellen, wären sie sich in Wellen, hätten sich in Wellen dadurch bewegt. Und man sagt halt, dass sie sich quasi auf so einer Wahrscheinlichkeitswelle durch diesen Doppelschirm durchbewegen. Und diese Wahrscheinlichkeitswelle gibt halt eben die Wahrscheinlichkeit dafür an, wo sie auftreffen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dieses Interferenzmuster ist eigentlich das Interferenzmuster einer Wahrscheinlichkeitswelle. Und da, wo halt diese Wahrscheinlichkeitswelle besonders hoch ist, ist das Auftreffen besonders wahrscheinlich. Und man hat hier besonders viele Teilchen. Und da, wo sie besonders gering ist, hier eben durch Auslöschung, ist sie halt besonders, gibt es halt auch besonders wenig Teilchen. Man redet dann auch davon, dass die Teilchen vor der Ankunft auf dem Schirm, also bevor sie dagegen dotzen, relativ verschmiert sind und in ihren Eigenschaften halt eben wahrscheinlichkeitswellenartig, das ist so Sprechweise der Quantenphysiker, und erst die Messung schafft eben so eine Faktizität, das nennt man Dekohärenz und reduziert halt eben die Wahrscheinlichkeit auf ein faktisches Aufkommen. Dieses Phänomen der Dekohärenz hat eine ganz interessante philosophische Interpretation gefunden in Schrödingers Katze. Der Vorschlag ist übrigens von Schrödinger selbst, nicht von seinen Feinden. Er hatte eine Katze. Und das Gedankenexperiment geht so, dass man eine Katze hat, die in einem geschlossenen Karton ist. Man kann nicht in diesen Karton reinsehen, der ist komplett zu. Und in dem Karton ist irgendein tödliches radioaktives Zeug, das halt eine Zerfallswahrscheinlichkeit von 1/2 hat. Und diese Zerfallswahrscheinlichkeit von 1/2 ist halt eben so eine Quantenwahrscheinlichkeit. Und das Problem ist jetzt halt eben, dass mit der Wahrscheinlichkeitsinterpretation die Katze in der Kiste, man kann halt von außen nicht reinsehen, das heißt, man kann die Messung nicht machen, man weiß den faktischen Zustand sozusagen nicht. Und in diesem Fall ist diese Wahrscheinlichkeitswelle da drin, von diesem Teilchen, noch vollkommen in ihrem Wahrscheinlichkeitszustand. Und man kann daher nicht sagen, dass die Katze tot oder lebendig ist. Die Katze in dieser Box sozusagen, die Schrödinger-Katze, ist gleichzeitig tot und lebendig. Das ist so eine Grundinterpretation der Quantenmechanik. Wenn die Katze tatsächlich jetzt ein quantenmechanisches Objekt wäre, dann würde man auch sagen, dass man tatsächlich davon ausgehen kann, dass die Katze gleichzeitig tot und lebendig ist. Es gibt allerdings für große Objekte nachher so Mittelwertgeschichten, dass das Beispiel dann tatsächlich nicht mehr stimmen kann. Aber das dient eigentlich auch nur zur Illustration dieser Redeweise. Man sagt eigentlich, dass die Katze in diesem Fall, wo sie abhängig ist von der Wahrscheinlichkeitsnatur der Quantenmechanik, gleichzeitig tot und lebendig ist. Und erst wenn man dann die Box aufmacht, schafft man Dekohärenz, diese Wahrscheinlichkeitswelle wird reduziert, kollabiert und die Katze legt sich sozusagen auf einen Zustand fest, tot oder lebendig, und dann weiß man Bescheid. Das ist die Schrödingers Katze. Dann auch grundlegend ein Effekt dieser Wahrscheinlichkeitsnatur quantenmechanischer Teilchen ist der Tunneleffekt, den Sie vielleicht schon mal gehört haben. Der Tunneleffekt ist was ganz Erstaunliches. Und zwar kann es sein, wenn Teilchen hier ankommen, auf eine Wand treffen, dass sie dann zum Teil, also das ist jetzt hier die Wellenfunktion der Wahrscheinlichkeitswelle eines Teilchens, Sie können sich das so denken, dass das Teilchen einfach so direkt gegen die Wand kommt. Und es kann sein, in einigen Fällen, dass die Teilchen durch die Wand durchgehen und einfach hinter der Wand weiterfliegen. Das heißt, es gibt sowas wie geisterhaftes durch die Wand gehen in der Quantenmechanik. Es ist extrem unwahrscheinlich, weil die Wahrscheinlichkeitswellenfunktion relativ rapide abfällt hier. Das ist halt dann trifft quasi auf ein Potenzial mit so einer Wand, ein Potenzial, das größer ist als die kinetische Energie des Teilchens. Aber dadurch, dass das Teilchen halt eben diese Wahrscheinlichkeitswellenfunktion hat, und die Wahrscheinlichkeitswelle an sich ist nicht so stark abhängig vom Potenzial, gibt es halt hier in diesem Potenzial und auch hinter dem Potenzial noch eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass das Teilchen weiter besteht. Und das nennt man eben den Tunneleffekt. Animation geht auch wieder nicht. Eine weitere grundlegende Eigenschaft der Quantennatur ist die Heisenbergsche Unschärferelation. Die hat auch eben damit zu tun, dass alles so klein ist in der Quantenmechanik. Und zwar können Sie sich vorstellen, dass es jetzt nur die Heisenbergsche Unschärferelation hat ganz elementar mit Messungen zu tun. Messungen sind eben wichtig in der Physik, weil nur Messungen tatsächlich die Realität letzten Endes konstruieren. Im Grunde genommen, wenn wir uns unterhalten, dann unterhalten wir uns immer nur über Messungen, nie über irgendwelche anderen Dinge. Dass man dann davon ausgeht, dass das wirklich existiert, ist quasi eine Zusatzannahme. Dann ist man Realist, das ist jetzt so philosophische Sachen. Messungen sind aber halt eben was ganz Elementares in der Physik, kann und darf man sich eben nur über Messungen unterhalten. Und Sie können sich jetzt vorstellen, wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel einen Fußball messen will, dass das relativ unproblematisch ist, also beispielsweise den Ort eines Fußballs. Ich muss einfach irgendwie nur Licht drauf werfen, irgendwie, also dass ich ihn einigermaßen sehen kann. Und dann weiß ich auch schon den Ort des Fußballs, also dem Licht, dem Fußball selber macht es relativ wenig, wenn ich irgendwie Licht auf ihn werfe. Dadurch ändert er seinen Ort nicht groß. Und das Problem ist jetzt aber halt eben in der Quantenmechanik, dass man es mit extrem kleinen Teilchen zu tun hat, halt eben den kleinsten Teilchen, die es gibt. Und um die zu messen, kann man halt eben auch nur die kleinsten dann Teilchen nehmen, die dann für diese Teilchen halt eben wieder genauso groß sind. Und wenn man dann diese Teilchen darauf wirft, zum Beispiel wenn ich ein Elektron sehen will und ich muss Licht drauf werfen, dann muss ich halt eben quasi Photonen drauf werfen auf dieses Elektron. Und das bewirkt, dass das Elektron seinen Zustand erheblich verändert. Also beispielsweise, wenn ich das übertragen auf den Fußball, müsste ich quasi den Fußball mit Lichtfußbällen bewerfen, um zu sehen, wo er ist. Und davon wird natürlich seine Position ganz erheblich beeinträchtigt. Und das Problem ist jetzt gerade in der Quantenmechanik, das ist auch ein bisschen seltsam, dass das immer genau für solche Eigenschaften von Teilchen gilt, die man bräuchte, um die Zustände des physikalischen Systems genau zu bestimmen. Normalerweise braucht man halt zum Beispiel in der klassischen Physik, in der klassischen Mechanik, einfach nur Ort und Impuls eines Teilchens oder Ort und Geschwindigkeit, dass man irgendwie Ort und Beschleunigung, dass man so sehen kann, wo sich das Teilchen in seiner Vergangenheit befand und wo es sich in der Zukunft befinden wird. Das heißt, diese beiden Eigenschaften bestimmen den Zustand des Teilchens vollständig. Und das Problem ist jetzt halt eben mit der Unschärferelation, dass sie halt eben genau immer für solche Paare von Eigenschaften gilt. Man auch braucht immer so ein Eigenschaftspaar. Und diese Eigenschaften werden halt eben in der Quantenmechanik genau entgegengesetzt unscharf. Das heißt hier zum Beispiel mit dieser Ort- und Impulsgeschichte, je genauer ich den Ort bestimme, desto ungenauer wird der Impuls, und je genauer ich den Impuls bestimme, desto genauer, je genauer ich den Impuls, desto ungenauer der Ort. Das kann man beispielsweise so, wenn man langwelliges Licht auf ein Teilchen wirft, dann kann man die Geschwindigkeit relativ gut bestimmen, weil das dadurch nicht so doll angestoßen wird. Aber das langwellige Licht ist halt selber ein bisschen schwammig, und dadurch wird der Ort des Teilchens wieder schwerer bestimmbar. Wenn man hingegen kurzwelliges Licht nimmt, dann hat das schon wieder eine höhere Energie. Das heißt, man kann das auf das Teilchen schießen, dadurch verändert es aber seine Geschwindigkeit und seinen Impuls. Man kann den Impuls halt eben nicht mehr so genau voraussagen und kriegt dafür aber den Ort genauer. Das ist halt eben so ein fundamentales Problem, was jetzt auf den Beobachter zutrifft. Also hier links langwelliges Licht und der Ort wird halt so ein bisschen gröber. Rechts ist halt kurzwelliges Licht, der Ort wird genauer, aber dafür ist das Teilchen dann stärker abgelenkt davon. Die beiden fundamentalen Unschärferelationen sind halt Ort-Impuls, und die andere ist Energie-Zeit. Das ist noch so eine andere fundamentale Unschärferelation. Und die gelten halt grundlegend für die gesamte Quantenmechanik und sind auch in starker Abhängigkeit zum Planck'schen Wirkungsquantum. Also es ist genau so, dass das Planck'sche Wirkungsquantum genau angibt, ist quasi der Indikator dafür, wie scharf man etwas stellen kann. Es geht sozusagen nicht schärfer als das Planck'sche Wirkungsquantum. Dann will ich Ihnen noch einen Einblick in die Quantentheorie geben. Das waren jetzt so erstmal die grundlegenden Eigenschaften. Eine andere grundlegende Eigenschaft ist halt eben noch die Verschränkung und das EPR-Phänomen, aber da will ich erst morgen drüber reden im Zusammenhang mit Quanteninformationstheorie. Die Quantentheorie wurde von Ernst Schrödinger begründet. Er hat die Bewegungsgleichung für Wahrscheinlichkeitswellen aufgestellt. Das war halt lange Zeit ein Problem. Man wusste lange Zeit nicht, wie man die die Newton-Mechanik gibt ja Bewegungsgleichungen an. Die Newton'schen Gesetze sind Gleichungen dafür, wie sich klassische Teilchen bewegen. Und man wusste für die Quantenmechanik lange nicht, wie man das beschreiben sollte. Es gab zwar mehrere Versuche, die waren aber alle so ein bisschen divergent zueinander und haben auch alle nicht so ganz bestimmt. Ernst Schrödinger hat dann die Bewegungsgleichungen für Wahrscheinlichkeitswellen aufgestellt. Die grundlegende Gleichung der Quantenmechanik, können Sie sich gleich merken, ist hier die allgemeine harmonische Wellenfunktion zur Beschreibung der der Wellenbewegung. Das ist der Ausgang. Und zwar stellt man sich halt eben diese Wahrscheinlichkeitswelle genauer vor. Eine Wellenfunktion allgemein, wissen Sie, Sinuswellen kennen Sie ja sicherlich. Und man beschreibt im Grunde genommen eine Welle immer durch ihre Anfangsamplitude, also die Stärke, die sie am Anfang hat. Und dann durch diese, mit dem Sinus halt eben durch eine besondere, kann man die besondere Bewegung und besondere Intensität, die Wellenlänge, Ort und Zeit voraussagen. Und gleichzeitig gilt dann auch für beliebige Wellen, also wenn man so jetzt Wellen hat, die sich nicht so besonders nett sinusförmig verhalten, für die gilt das Superpositionsprinzip. Das heißt, man kann so eine gemischte Welle wie die hier immer aus beliebig vielen harmonischen Wellen kombinieren. Das ist so ein grundlegendes Prinzip. Und das heißt halt, das ist dann halt eine harmonische Wellenfunktion. Und Schrödinger hat halt eben so eine Wellenfunktion genutzt, um halt damit die Wahrscheinlichkeitswelle der Quantenmechanik zu beschreiben, und beschreibt halt damit genau die Fortpflanzung dieser Wahrscheinlichkeitswellen. Also das hier wäre eigentlich so eine relativ normale Wellenfunktion. Und der einzige Trick, den man jetzt anwenden muss, um zur Quantenmechanik zu kommen, gewissermaßen, ist bei der Wellenlänge Lambda hier das Plancksche Wirkungsquantum mit reinzunehmen. Das ist halt eben gerade die de Broglie-Wellenlänge für freie Teilchen. Da kommt das Plancksche Wirkungsquantum mit rein und hier halt eben dann der entsprechende Impuls für ein Teilchen. Hier gibt es dann noch eine ganz signifikante Abkürzung. H quer oder H-Strich ist halt eben genau H durch 2Pi. Das ist eigentlich so die Form, in der das Plancksche Wirkungsquantum in der Theorie immer auftaucht. Wenn man das dann eben halt einsetzt in diese Wellengleichung, dann erhält man jetzt in diesem Fall, wo man nur die kinetische Energie hier mit einbindet, halt eben gerade die Wellengleichung für ein freies Elektron. Das ist dann quasi die Gleichung, die die Wahrscheinlichkeit angibt, mit der es sich im Raum bewegt, die Wahrscheinlichkeiten. Es gibt dann noch Umformungen, die man machen kann und die dann zu den Schrödinger-Gleichungen führen. Das ist einfach nur so ein bisschen Rechenbequemlichkeit der Physiker. Das hier sind dann so die Differentialformen, die man dafür hat, wenn man halt hier danach die Wellenfunktion differenziert. Dann kriegt man genau die kinetische Energie und in dieser Form ist es dann halt eben genau die zeitunabhängige eindimensionale Schrödinger-Gleichung für ein freies Teilchen. Eine weitere Umstellung gab es, und das ist jetzt eigentlich die derzeit gängige Form der Quantentheorie, ist die Hamilton-Jacobi-Darstellung. Hamilton-Jacobi haben die Mechanik weitestgehend umgestellt, die klassische Mechanik zur analytischen Mechanik umformuliert. Einfach indem die man so die Hamilton-Funktion quasi bestimmt hat. Die Hamilton-Funktion setzt sich zusammen aus kinetischer Energie und potenzieller Energie und kann halt eben in Differentialform geschrieben werden. Und in dieser Differentialform kann man die halt direkt auf die Wellenfunktion anpassen. Das heißt, wenn man die Wellenfunktion differenziert, quasi man sieht sich an, wie sie sich im Raum verhält, in welche Raumrichtungen sie sich bewegt und wie sie sich verändert, wenn sie in bestimmte Raumrichtungen geht. Und dann erhält man eben genau dieses Wahrscheinlichkeitsverhalten von Teilchen. Und mit diesem Formalismus der Hamilton-Jacobi-Darstellung ist es halt eben jetzt die derzeit gängige Darstellung der Schrödinger-Gleichung. Dann eine wichtige Sache ist natürlich, wie man jetzt aus dieser Wellenfunktion die tatsächlichen Eigenschaften des Teilchens rausbekommt. Das ist in der Quantentheorie durch sogenannte Operatoren gelöst. Operatoren sind halt solche Gebilde, meistens irgendwelche Differentialgebilde, die man auf die Wellenfunktionen anwendet. Wenn man die halt eben vor diese Wellenfunktion setzt, dann gibt es halt für bestimmte Eigenschaften immer bestimmte Differentiationen. Das heißt, man sieht sich an, wie sie sich verschieben, wie sie sich bewegen und kriegt dann halt eben genau dadurch die bestimmten Eigenschaften des Teilchens. Das ist ein ziemlich grundlegender Begriff, Operatoren. Und die Operatoren sind quasi immer so das, was man dann misst. Das heißt, das sind die physikalischen Eigenschaften. Hier ist zum Beispiel die kinetische Energie. Das war auch die Form, die man dann eben halt fürs freie Teilchen hatte. Da leitet man einfach die Wellenfunktion danach ab und erhält dann die kinetische Energie dafür. Und das ist dann auch der Operator für die kinetische Energie. Vorstellen kann man sich Operatoren als Messapparate. Im Grunde genommen ist quasi die Anwendung eines Operators auf die Wellenfunktion genau die Messung eines quantenmechanischen Teilchens. Das heißt, wenn ich es messe, dann tue ich nichts anderes als einen Operator darauf anwenden, zu sehen, wie es sich verhält und kriege dann halt eben den Wert nach der Messung raus und halt eben in der Theorie den Wert durch die Ableitung. Eigenfunktion und Eigenwert sind dann auch noch wichtige Begriffe in der Quantentheorie. Eine Eigenfunktion ist einfach etwas, das das Teilchen sozusagen hat oder nicht. Es gibt bestimmte Eigenfunktionen für bestimmte Eigenschaften und wenn es diese Eigenschaft hat, dann ergibt die Eigenfunktion sozusagen eine Lösung und man kriegt als Wert dieser Lösung den sogenannten Eigenwert. Beispiel ist hier wieder der Energieoperator für kinetische Energie. Wenn man den halt auf eine Wellenfunktion ansetzt, wenn diese Wellenfunktion jetzt halt ein x drin hat, in diesem Fall, das sich zweimal differenzieren lässt, dann hat es sozusagen das Teilchen eine kinetische Energie und es gibt eine Lösung für die Eigenfunktion, das heißt, es hat kinetische Energie und der Eigenwert ist dann quasi die kinetische Energie. Das kann man sich so vorstellen als eine Maschine, steckt also die Wellenfunktion rein, fragt nach Eigenschaft A. Wenn es eine Lösung gibt, ja, dann kriegt man auch gleich den Eigenwert raus und wenn nein, dann hat es eben die Eigenschaft nicht. Ja, philosophische Probleme der Quantenmechanik gibt es eine ganze Menge. Eines der grundlegendsten Probleme ist das Determinismusproblem der Quantenmechanik. Die quantenmechanischen Zustände sind eben unbestimmt. Damit ist auch die ganze Zukunft des Teilchens unbestimmt. Das ist halt eben die Aussage von Heisenberg, der hat sich da sehr stark gemacht für Quanten-Indeterminismus.